Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und das ist die 13. Ausgabe meines Kulturfritzen-Podcasts. In dieser Folge gibt es etwas zu feiern, nämlich 20 Jahre Caveman. Am 27. Juli 2000 feierte das Theaterstück seine Premiere in der Berliner Kulturarena. Mit der Kernthese »Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen« füllt der Comedy-Monolog nun also schon 20 Jahre lang Theaterhäuser. Nicht nur in Berlin, hier war es einige Jahre im Chamäleon-Theater und im Studio des Admiralspalastes zu sehen und ist seit letztem Sommer wieder im Glashaus der Arena zu Hause. Also nicht nur in Berlin, sondern im gesamten Bundesgebiet wurde das Stück mit großem Erfolg gezeigt. Bis heute haben sage und schreibe 4,8 Millionen Besucherinnen und Besucher Caveman gesehen. Mit 13.000 Vorstellungen in rund 200 Städten gilt der Monolog als das erfolgreichste deutschsprachige Theaterstück der letzten Jahrzehnte. 17 Darsteller schlüpften bislang in die Rolle des modernen Höhlenmannes. Einer von ihnen ist Felix Theissen, der das Stück auch regelmäßig in Berlin spielt. Und ihn begrüße ich heute ebenso hier wie Stefanie Leinert von der Produktionsfirma Theater Mogul. Sie ist die Produzentin des Stücks. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Marc, ja, danke.
Kommen wir mal zur ersten Frage. Caveman ist ja das erfolgreichste Solostück aller Zeiten, so habe ich das mal gelesen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kam es dazu, dass Caveman vor 20 Jahren überhaupt in Deutschland zur Premiere kam?
Also Caveman ist ja ein Stand-up-Programm gewesen von Rob Becker, der das in den USA entwickelt hat, Ende der 80er Jahre. Und in den 90er Jahren wurde es immer größer und wurde dann unter anderem auch am Broadway gespielt und war zu der Zeit tatsächlich das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Ist es, glaube ich, sogar heute noch. Und Ende der 90er Jahre haben zwei Isländer, Nonni Tryggvason und Oskar Eriksson, dieses Stück in Island gesehen, fanden das so toll, dass sie sich gedacht haben, Mensch, damit möchten wir arbeiten und möchten die Aufführungsrechte für Skandinavien, sind an den Rob Becker, den Autoren, herangetreten, bekam aber ein Nein und aber das Angebot, dass die Aufführungsrechte für Deutschland noch frei sind und damit sind sie dann nach Deutschland gekommen, haben sich hier ein Partner gesucht. Das war dann damals die Kulturarena, so dass das Stück dann im Jahr 2000 auf die Bühne gebracht wurde.
Und der erste Schauspieler war ja Christian Becker, Christian Bader. Wie komme ich denn auf Becker?
Rob Becker,
deswegen. Also der erste Schauspieler war Christian Bader und der hat sich mit Esther Schweins, die man ja auch kennt, zusammengetan und die haben das Stück dann zusammen fürs Deutsche adaptiert, richtig?
Das ist richtig. Also die Geschichte ist so, dass die Macher der Kulturarena, Falk Walter, Markus Flügge, damals bekannt waren mit Christian Bader, der zu der Zeit gerade in Berlin war. Der hat dieses Stück dann für sie übersetzt. Und die Idee, Esther Schweins als Regisseurin dazu zu nehmen, war auch die Idee von Falk Walter. Und ja, in der Zusammenarbeit ist auch das Stück noch einmal verändert worden und es wurde von einem mehr Stand-up-Comedy-lastigen Programm hin zu einem Theaterstück entwickelt. Also wo man eine Rahmengeschichte hat von Tom und Heike, die sozusagen eine große Klammer bildet.
Dann war Premiere am 27. Juli 2000 in der Arena, im Glashaus auch, da wo es jetzt auch wieder ist, oder?
Ich glaube, die Premiere war tatsächlich in der großen Halle, in der Arena.
Sie war in der großen Halle, ja. Ich habe sie gesehen.
Du warst in der Premiere?
Ich war in der Premiere, ja.
Wahnsinn.
Ja, weil ich hatte ja mit Christian Anfängerengagement in Osnabrück, da haben wir uns kennengelernt, da habe ich sogar mal kurz bei ihm gewohnt.
Ah.
Ja, er hatte da so eine ganz geile Wohnung, ja, da hatte ich noch keine, bis ich dann mein Zimmer unterm Dach hatte in Osnabrück.
Und das heißt, dann springen wir auch gleich zu dir, das heißt dann, dass du dann über Christian letztlich auch ein Caveman geworden bist?
Ja, nicht wirklich. Er hatte mich tatsächlich im Jahr, also ich glaube, das war dann eben in dem Sommer, hatte er gefragt, ob ich nicht als Zweiter einsteigen wollte. Und da hatte ich aber aus persönlichen Gründen gar keine Zeit. Also aus, ja, familiären Gründen und so. Und so habe das sozusagen abgelehnt damals. Und dann ist es aber 3 Jahre später zu mir über einen ganz anderen Weg gekommen. Dann nicht über Christian.
Mhm. Jetzt für alle, die vielleicht Caveman nicht kennen sollten, worum geht's denn eigentlich?
Bei Caveman, da geht's, um was geht es? Es geht eigentlich um ein Paar. um ein Paar. Und eigentlich sieht man nur den Mann. Ja, der Mann, der von der Frau rausgeschmissen wurde. Also so, das ist die Grundsituation, vor die Tür gesetzt wurde, weil sie offensichtlich Stress mit ihm hat. Eher weniger mit ihr, glaube ich. Das ist ihm gar nicht so aufgefallen. Und darüber fängt er an, sich Gedanken zu machen. Vor der Tür von dem Haus, wo er eigentlich wohnt. Und dann geht es so durch die
Entschuldigung. Was mache ich da eigentlich?
Was spiele ich da eigentlich?
Seit fast 20 Jahren.
Was mache ich da eigentlich?
Das Verrückte ist natürlich, es ist so, wenn man das so 4 Monate nicht gespielt hat oder 3, dann ist das auch schon wieder ganz weit weg. Nein, also es geht es geht um die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Und um das, was da immer ähnlich ist. Also nicht um das Individuelle, sondern um das, was man sagen kann, was modellhaft ist in dieser Beziehung. Ja? Also inwiefern sind Männer und Frauen unterschiedlich? Eigentlich bricht es sich darauf zurück, dass es schon seit der Steinzeit so ist, seit dem Caveman und der Cavefrau.
Daher kommt ja auch der Titel, logischerweise. Es gibt ja noch diesen deutschen Untertitel, Männer jagen? Nee, Gott.
Du sammeln, ich jagen?
Ja, auch schon lange her.
Das heißt, es bricht ja letztlich genau auf diese Situation runter, also auf dieses Klischee irgendwie, dieses Stereotyp, dass Frauen im Grunde immer nur einkaufen wollen oder nur am Shoppen und am Sammeln und am Horten sind und Männer im Grunde immer auf der Jagd, was natürlich auch so zum einen diese Alpha-Männchen-Geschichte rausholt, zum anderen aber natürlich auch so ein bisschen eine sexuelle Konnotation natürlich auch hat, habe ich zumindest so empfunden.
Ja.
Ich glaube, dass das, was das Stück halt ausmacht, ist tatsächlich, dass Rob Becker da ja bestimmte steile Thesen aufstellt, die natürlich anthropologisch nicht so haltbar sind. Also, dass die Männer die Jäger sind, die Frauen die Sammlerinnen sind, ist, glaube ich, anthropologisch nicht belegt. Also auf jeden Fall, also diese steile These wird halt auf die Spitze getrieben, weil immer wieder aus diesem Alltäglichen neue Beispiele herangezogen werden, die natürlich, weil sie extra deswegen ausgewählt wurden, auch so stimmen, dass Frauen natürlich ist jetzt in Anführungsstrichen, Frauen haben vielleicht mehr Kapazitäten, mehr wahrzunehmen als Männer, die auf ein Ziel gerichtet sind, was sie gerade verfolgen. Und da ist als Beispiel das Fernsehen zu nennen. Also Männer seppen durch das Programm nicht, weil sie das alles sehen wollen, sondern weil sie Programme jagen. Frauen seppen zwar auch durch das Programm, aber die merken sich halt auch vieles und können vielleicht mehrere Filme und eine Tagesschau gleichzeitig sehen und das alles abspeichern. Das ist ein lustiges Klischee. Man kann dann, und das ist, glaube ich, das Geheimnis bei Caveman, dass diese lustigen Klischees halt tatsächlich wiedererkannt werden im alltäglichen Leben. Und darüber lacht man gemeinsam. Und es ist halt nicht ein gegenseitig Auslachen, sondern ist das gemeinsame Lachen über die Eigenheiten oder die Eigenarten des jeweils anderen. Aber nicht eine Herabsetzung im Sinne von, haha, wie doof ist die denn?
Meine Frage ist, ob ihr auch mit Kritik konfrontiert werdet, gerade weil ihr diese Klischees so bedient und da so draufhaut. Oder wird allgemein anerkannt, dass das over the top ist und ein bewusstes Spielen damit? Oder manifestiert ihr damit nicht eigentlich Klischees und Rollenbilder, die man heutzutage so nicht mehr manifestieren sollte?
Also die Frage habe ich mir tatsächlich oft gestellt. Aber ich glaube, das ist eben nicht das, was ich glaube, was an dem Abend stattfindet. Also im besten Fall. Das findet wirklich nur dann statt, wenn man diese Klischees auf die Bühne bringt mit der Haltung, das ist so, so sind sie doch, ja. Sondern es ist eher, eigentlich ist das Lustige, dass man jemand zeigt, der auf diese Rollenbilder verweist und sich damit die Welt erklärt. Und gleichzeitig merkt man natürlich, an dem Klischee ist immer was Wahres dran. Und das ist wahrscheinlich eher kulturell als genetisch, ja. Und gleichzeitig erzählt es was eben über den Typen. Man lacht ja über den Typen, der sich die Welt so erklärt, ja. Und wie erklären sie uns die Welt vielleicht doch unterbewusst auch oft so. Ja, weil wir das eben erleben. Vieles von dem, was da bespielt wird, erlebt man ja. Ja, das heißt, man kann jetzt auch sagen, es ist kulturell anerzogen, ne? Also auch, was ist wirklich, was wäre wirklich der Unterschied zwischen Männern und Frauen in einer, sage ich mal, gendersensiblen Gesellschaft? Das wissen wir noch gar nicht. Ja, und natürlich wird man damit konfrontiert, aber vor allen Dingen, wenn man dann, glaube ich, so draufhaut und wenn man nicht sozusagen sich selbst ironisierend mit dem Thema zur Verfügung stellt.
Also was ich auch immer denke, wenn ich über diese Frage, kann man Caveman eigentlich im Jahr 2020 aus ja, feministischer Sicht immer noch zeigen, muss ich sagen, ja, weil wo findet man denn heute Theaterstücke, wo Männer mal drüber nachdenken, was ist eigentlich, was ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen und warum läuft das eigentlich schief? Das ist ja sehr, also progressiv eigentlich, einen Mann zu zeigen, der hat gerade ein Problem. Der ist nämlich von seiner Frau vor die Tür gesetzt worden und hat jetzt 2 Stunden Zeit, da draußen nachzudenken. Und das tut er vor Publikum. Und natürlich, also man darf es nicht vergessen, es ist ja kein feministisches Stück, sondern es ist eine Komödie. So, es ist natürlich alles mit Augenzwinkern zu sehen. Und deshalb darf man das aber auch auf der Bühne, dass er halt in Klischees abdriftet. Weil was ist lustig und wo steckt eine Wahrheit drin? So, ne, die Überhöhung ist ja das, woran er sich auch abarbeitet. Also Überhöhung im Sinne von Übertreibung der Klischees. Also natürlich sind Frauen keine Sammlerinnen und haben nicht alle einen Schuh-Tick. Aber genauso
aber viele.
Genau. Oder und es gibt aber, also in dem Stück gibt es halt viele Stellen, wo halt diese Figur Tom tatsächlich auch am Rande nicht Verzweiflung steht, aber er versucht es zu verstehen. Und das ist tatsächlich, was ich an diesem Stück halt schätze, ist eigentlich, dass die Zuschauer über 2 Stunden, über den ganzen Abend hinweg, eine große Empathieübung sehen, nämlich, dass da ein Mann auf der Bühne steht, der sich in die Rollen versetzt. Also das finde ich erstens natürlich eine tolle schauspielerische Sache und zweitens ist es aber tatsächlich das, was Theater ja auch macht, nämlich Empathie üben. So, und ja, das finde ich einen besonderen Aspekt da.
Da würde ich auch sagen, ja, stimmt, genau. Also ich glaube, dass, wie du das formuliert hast, dass er sozusagen das versucht, sich in ihre Position zu versetzen. Und jetzt kann man natürlich über seine Erklärungsversuche, ja, kann man natürlich, ich glaube, das ist ja das Lustige, dass er es immer durch seine Brille macht, ja, dass man, das ist eben nicht intellektuell, wissenschaftlich wirklich untersucht, sondern durch seine Brille, die, glaube ich, aus Unkenntnis auch während dieses Abends nie in Frage stellen kann, so wie wir das ja auch als Menschen nicht tun. Das ist ja sozusagen eine Leistung, die wir oft nicht machen, dass man sagen kann, okay, meine Wahrnehmung von der Welt ist von meinem persönlichen Erleben und von meiner Geschichte nicht nur beeinflusst, sondern ganz stark konstruiert. Ja, und das ist eben, das ist vielleicht, und ich glaube, die Leute lachen auch genau darüber, weil sie das intuitiv verstehen. Und übrigens, es sind die Vorstellungen mit, also die schönsten, vor allen Dingen, wo die Frauen viel zu lachen haben. Und daran merkt man schon, oder habe ich das Gefühl, dass es nicht etwas ist, wo sich ein Mann auf Kosten von Frauen lustig macht.
Wie setzt sich denn das Publikum zusammen? Also gibt es da Leute, die immer wieder kommen oder wächst das Publikum sozusagen auch nach? Also wird gar nicht unbedingt älter? Ja, das Verfallsdatum scheint ja nicht erreicht zu werden. Also scheint das ja irgendwie auch eine Generation oder mehrere Generationen anzusprechen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das Publikum jetzt in den 17 Jahren 17 Jahre älter geworden ist. Man könnte aber sagen, dass man, also man, am Anfang hatte man auch Studenten drin und so, aber als das neu war und so aus dieser Hype da drum war, ja, wollte jeder rein. Und jetzt würde ich sagen, ist es mehr so die Zielgruppe, die sich, also die Zielgruppe nicht von uns aus gesehen, aber die sich angesprochen fühlen, das sind die halt wirklich diese Beziehung schon eine Weile leben. Also jemand, der noch nie eine Beziehung hatte, der hat nicht so viele Referenzen. Und trotzdem, auch selbst, ich meine, da waren ja auch Freunde von mir mit ihren Kindern drin, die sich amüsiert haben. Also Kindern, ich sag jetzt mal, die waren dann irgendwie so 13, 14, 15, ja, also waren nicht sechs, ja, aber und auch die hatten ihren Spaß, einfach, weil es natürlich auch an manchen Punkten einfach virtuos ist und so weiter und so fort, aber natürlich, je mehr man über Beziehung weiß, also Referenzen hat, umso mehr greift das Ganze und es ist eben darüber, es ist eben das, es geht hier nicht um Wahrheiten, sondern es geht, dass man über ein Thema lacht, über das man, was man sonst vielleicht nur ernst erlebt und das löst eben auch viele offensichtlich einen anderen Blick aus. Ich meine, es gibt selbst in therapeutischen Formen, es gibt provokative Therapie und so, es geht oft darum, die Perspektive zu wechseln. Ja? Und ja, manche Leute haben, ich glaube, für die hat das wirklich was auch in der Beziehung gemacht. Das muss nicht so sein, aber ich meine, ja, das kannst du rausschneiden.
Dr. Felix.
Aber was ich damit sagen will, ist Folgendes, dass es eben, es ist nicht nur, es geht eben nicht darum, dass man was zementiert und sagt, so bist du jetzt und so bin ich jetzt und so leben wir das jetzt und so musst du mich ertragen, sondern es geht eigentlich darum, die eigene Haltung sozusagen, eigentlich eher, dass man, ja, wie soll man, mit einem ironischen Blick ist die schon nicht mehr so fest.
Felix, seit 17 Jahren spielst du jetzt Caveman. Wie viele Vorstellungen waren das jetzt insgesamt, die du schon, ja, wie viele Abende standest du jetzt schon als Tom auf der Bühne?
Ja, ist ja so, dass ich das nicht alles immer gezählt habe, aber ich habe sozusagen aus meiner Buchhaltung, die nicht perfekt ist, weiß ich, dass es mindestens an 1200 Vorstellungen müssen es gewesen sein, sozusagen.
Also umgerechnet sind das fast 3 Jahre. Wenn man die Tage so zusammenzieht,
3 Jahre am Wahnsinn. Stück. Ja. Ich hatte 17 Jahre dafür Zeit. Und die, man muss natürlich sagen, ich habe, glaube ich, die meiste Dichte habe ich gehabt am Anfang. Das ist, hält man auch nicht lange durch, sozusagen in so einer hohen Dichte. Also jetzt es ist es eine ganz andere Dichte als am Anfang. Am Anfang war das wirklich sehr, sehr viel. Man war dauernd irgendwie unterwegs. Man war ja auch jünger. Ja, und da war das sogar irgendwie etwas, was ich mir vielleicht gewünscht habe, viel unterwegs zu sein und so. Heute sehe ich das, bin ich froh, dass es nicht mehr so viel ist. Also, dass es nicht so viel ist wie früher. Es ist ja immer noch in einer guten Frequenz, aber ich muss jetzt nicht jedes Wochenende ich bin teilweise am Mittwoch losgefahren und am Montag zurückgekommen, hatte 2 Tage in Berlin und das ging über Wochen so. Ja, manchmal war ich auch 6 Wochen am Stück einfach weg.
Und wenn du jetzt sagst, du spielst jetzt 17 Jahre, hast es so oft gespielt, da wird ja nicht jede Vorstellung gleich sein. Hat sich im Laufe der Jahre hat sich zum einen dein Tom verändert? Ich meine, du hast ja gesagt, ich war mal jünger, jetzt, ja. Also man wird älter. Ist Tom auch älter geworden? Ist Tom weiser geworden?
Ich glaube, der ist viel, viel jünger geworden. Na, ich glaube, weiser, also ich glaube, es gab mehr so Kurven in between, ja, also es hatte was mit der Häufigkeit zu tun. Ich kann das gar nicht so richtig gegeneinander abwägen. Ich glaube, dass man, wie hat sich das verändert? Es hat sich verändert, sicher, ja, weil man irgendwann andere Nuggets findet in dem Stück und ich freue mich drauf, ich spiele es gern. Aber es ist so, dass man nicht denken muss, weil man es so oft gespielt hat, wird das einfacher. Ja, dass man sagt, ja, das machst du aus dem FF. Bestimmte Dinge sind natürlich einfacher, weil man sozusagen die Haltung alleine vor dem Publikum zu spielen, daran hat man sich dann gewöhnt oder damit umzugehen. Aber also die Konzentration, glaube ich, ist, also ich glaube, ich brauche mehr Fokus heute, auch weil als wir angefangen haben damit, dann, das war neu, ja. Inzwischen hat diese Sichtweise, diese Haltung, das gibt es in vielen komischen und Comedian-Auftritten, das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal in dieser Art und Weise über Männer und Frauen nachzudenken, das wurde von vielen aufgegriffen, so. Das heißt, man muss, früher hat ein Gedanke gereicht und die Leute haben darüber sich totgelacht, ein ganzer Saal von keine Ahnung, 400 Leuten. Ja, heute muss man es schon ein bisschen genauer, muss man nochmal genauer denken. Mhm.
Und damit wird es ja auch tatsächlich irgendwie auch wieder mehr Theater, ne? Aber es war ja von vornherein, habt ihr ja gesagt, war das für Deutschland gar nicht so als Stand-Up-Programm konzipiert, sondern war an sich ein Monolog, wenn man so möchte. Ein Monolog mit einer Frau oder der Monolog vor allem gerichtet eine Frau, die hinter der Tür ist, in der Hoffnung, dass sie es auch hört. Aber eigentlich erzählt man es ja den Passanten, die zufällig gerade vorbeikommen und stehen bleiben, weil da sitzt ein Typ im Bademantel.
Ja, genau. Ich denke, das ist schon auch, es ist ja auch ein Stand-up. Es hat ja was von Stand-up. Aber man brauchte, ich glaube, heute ist es auch anders, weil man mittlerweile auch eher Stand-up-Programme, die haben ja auch ihren Weg gefunden auf die Bühnen. Man hat sich daran gewöhnt. Dieses Format gab es aber, glaube ich, Ende der 90er, Anfang 2000 hier nicht so. Ja. Und das heißt, dieser theatrale Rahmen, dass man eine Geschichte hat, und nicht dieses auf dem Barstuhl und einer Flasche Wasser oder einem Bier den Leuten was erzählt, Nummern, ja. Also das ist hier sozusagen immer mehr Theater geblieben und das finde ich auch gut. Also ich finde, dass das auch für dieses Programm ist auch gut, aber es hat natürlich trotzdem rein von der Unterhaltungsdichte, es ist ein Stand-up und man entwickelt eben auch seine Nummern, also Nummern in Anführungsstriche, virtuos kann man die weiterentwickeln und das macht auch Spaß daran, ja, dass man merkt, man kann in bestimmte Teile tiefer einsteigen, weiter einsteigen, das weiterarbeiten. Sonst würde es wirklich auch nicht, glaube ich, sonst wäre es auch kein Spaß, um was so lange zu machen, ja. Aber es ist wirklich, also es ist auch ein großes Glück, ja, wenn man sowas trifft als Spieler. Also ich hatte vorher einen Monolog mal gemacht, also vorher einen Monolog gespielt, 2 Jahre vorher und weiß nicht, ob ich das immer mal schon machen wollte. So als Schauspieler, aber natürlich fürchtet man sich davor auch, weil du bist allein auf der Bühne. Wenn in dem Moment irgendwas nicht passiert, dann denkst du, jetzt kackt es aber richtig ab oder so. Und das war, glaube ich, eine gute Vorbereitung für Caveman. Und das muss man auch, man lernt eine Menge, ne? Also je größer die Herausforderung da ist, ja, und vielleicht auch am Anfang hat man Angst, ja, dass das nicht funktioniert, ja. Und das ist eine tolle Möglichkeit über die Jahre gewesen, die Bühnenperformance weiterzuentwickeln.
Was ist denn deine Lieblingsszene? Welche spielst du am liebsten?
Oh Gott. Kann ich. Na, kommt ein bisschen auf Tagesform an, aber ich würde sagen, ich bin gern in der Werkstatt. Ja, das ist in der zweiten Hälfte. Und wenn das gut läuft, kann ich da ganz gut einsteigen. Und ich hoffe dann immer, dass ich sie nicht zu lange mache. Und tatsächlich muss ich eins sagen, in dieser Vor-Corona-Zeit habe ich ja angefangen, mein Werkzeug ein bisschen abzudaten. Das habe ich dann, ich habe, glaube ich, während dieser Corona-Zeit nur gebastelt, gebaut, mir irgendwelches neues Werkzeug von Geld, was ich nicht mehr verdient habe, gekauft. Ja, also sozusagen vollkommen unvernünftig. Also ich habe mich aber tatsächlich ein bisschen wie der Tom und der Caveman verhalten in der Corona-Zeit.
Was passiert denn in der Werkstattszene?
In der Werkstattszene, da geht er mit dem Kumpel runter in die Werkstatt und zeigt so, was er neu gemacht hat. Ja.
Was hat er denn gemacht?
Der hat eine Werkbank gebaut, habe ich jetzt auch gerade gebaut zu Hause, wirklich. Ich hab mir eine Werkbank gebaut, eine aufbaubare, also weil die in der Wohnung ist, die ich auf- und abbauen kann. Und ich habe die ja sehr ausgebaut, diese Szene, diese Szene da unten bei Caveman. Und das war einfach, wie sollte man sagen, hellseherisch. Ja, weil genau das habe ich jetzt alles gemacht und fühle die auch sehr stolz vor. Gerne.
Okay, dann kommen wir demnächst mal bei dir vorbei, ja. Und du führst uns seine...
Aber du weißt ja, mit Hygieneregeln, mit Mundschutz im Innenraum.
Und dann mal ordentlich Sachen bohren.
Und dann, ja, ich habe tatsächlich, wirklich, bin sehr gut ausgestattet jetzt.
Sehr gut ausgestattet. Das ist jetzt aber ein bisschen zweideutig.
Nein, also mit Werkzeug.
Ja, ja, aber.
Mit Werkzeug wollte ich sagen.
Es wird nicht besser.
Das bleibt drin. Das bleibt drin als Bonusmaterial.
Ja, aber absolut, das kriegt man auch so nicht.
Aber das Lustigste ist ja, dass diese Szene ursprünglich eigentlich aus diesem Satz besteht. Siehst du da oben den Ziegelstein auf dem anderen Ziegelstein? Das habe ich gemacht. Das ist die Szene.
Ja. Eigentlich ist es nur ein Satz, genau. Die Szene hat sich im Laufe der Jahre verselbstständigt. Auch manchmal wirklich ist sie zu lang geworden, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, so nach Jahren
Ach, danach kommt aber noch, ja, lass uns in den Keller gehen, Sachen bohren. Sachen bohren. Also eigentlich ist es nur der Satz.
Ja.
Das mit dem Ziegelstein, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Eigentlich ist der Satz, der jetzt eine ganze Szene geworden ist,
es ist zwischen zwei Sätzen. Gehen, Sachen es ist bohren. Der Zwischenraum zwischen zwei Sätzen, daraus ist eine ganze Szene geworden.
Aber es ist ja eigentlich total schön, dass, dass man die Möglichkeit hat, in so einem Stück bestimmte Szenen auszubauen, weiterzuentwickeln, im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch mal auszutauschen, abzudaten, zumindest im begrenzten Rahmen wahrscheinlich. Und dementsprechend natürlich jeder Darsteller wahrscheinlich auch seine Präferenzen hat und dadurch natürlich je nachdem, was man sieht zwar immer Caveman, aber man hat ja trotzdem immer einen anderen Tom da. Das ist ja wie in jedem anderen Theaterstück auch, was mehrere Inszenierungen hat. Jetzt hat es hier eine Basisinszenierung, aber trotzdem ja zu Spitzenzeiten bis zu 17 unterschiedliche Ansätze von Tom.
Ja, also man muss sagen, ich glaube, das sind 17 unterschiedliche Abende gewesen. Das ist ganz klar, man sieht nicht denselben Abend. Und das ist auch, glaube ich, der Witz daran, ja, dass es eine Struktur gibt. Also die ist nicht nur mal eben eine Struktur, sondern ist ein Stück und dazwischen aber diese Zwischenräume, wie man die ausfüllt, mit welcher eigenen Erfahrung, wie man daran weiter spielt, weiter baut, auch vielleicht mit dem Talent, was man hat für diese Szene oder diese Szene, das füllt man selber aus und ich glaube, das ist auch die Stärke, ja, weil eben jeder dann auch die Pointen ein bisschen woanders sieht.
Ja. Und also als ich neu dazugekommen bin, ich war ja nicht von Anfang an dabei, sondern bin quasi im 9. Jahr dazugestoßen. Und da war es für mich, als ich dann angefangen habe, die verschiedenen Schauspieler mir anzuschauen, sind mir natürlich auch diese Unterschiede groß aufgefallen. Und ich war ein bisschen verunsichert, was ist jetzt eigentlich das Stück? Also das musste ich erstmal verstehen lernen, dass es halt auch diese Freiheit geben muss, dass man nicht den Text, wie er schwarz auf weiß da steht, nur spielt, sondern dass das gerade auch für ein Solo-Abend wichtig ist, dass natürlich die Darsteller in ihren Rollen tatsächlich auch ihre eigenen Freiheiten haben müssen, um vor allen Dingen auch dieses Stück jahrelang zu spielen. Also, dass sich da auch Szenen verändern. Manche sind vielleicht auch jetzt rausgenommen nach 20 Jahren, weil der Darsteller jetzt gesagt hat, so, ich glaube, das stimmt jetzt so auch nicht mehr. Wir möchten das jetzt so auch gar nicht mehr auf der Bühne präsentieren. Genau, und aber diese Freiheit muss man im gewissen Rahmen dann zugestehen lernen. Und das war für mich sehr interessant, überhaupt in vielen Gesprächen, auch mit verschiedenen der Schauspieler, das erstmal rauszufinden, wie funktioniert das eigentlich aus der Schauspielerperspektive? Wie kann man das durchhalten, dass man 17 Jahre oder 20 Jahre immer wieder dasselbe spielt? Und das liegt halt wirklich in dieser Freiheit, das immer weiter gestalten zu können. Also, dass es nicht ein Korsett ist, sondern ja, etwas, was atmen darf.
Nochmal ein Themenwechsel. Caveman ist ja nicht alleine geblieben. Caveman ist ja mittlerweile zum Universum angewachsen, so vielleicht. Stefanie, vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, wie es dazu kam, dass zu Caveman jetzt andere Programme gekommen sind.
Also, ja, nach Caveman kam als nächstes Cavewoman nach Deutschland. Das Stück wurde ursprünglich in Südafrika uraufgeführt, geschrieben von Emma Pearson, einer südafrikanischen Schauspielerin und Autorin und kam dann auch nach Deutschland, wurde in der Urbesetzung von Ramona Krönke gespielt.
Die das auch heute noch spielt, ne?
Die das auch heute noch in Berlin spielt und auch an vielen anderen Orten deutschlandweit. Ja, und das hatte 2005 Premiere und hat dieses Jahr auch sein 15-jähriges Jubiläum Ende des Jahres. Dann gab es noch Cave Queen. Das wiederum kam über die Zusammenarbeit mit dem Schmidt-Theater in Hamburg zustande. Das war Anfang 2010 kam Mirko Bott, der damalige künstlerische Leiter des Schmidt-Theaters, auf uns zu und hat gesagt, weil Caveman im Schmidt-Tivoli eine feste Größe ist, wollen wir nicht mal eine schwule Variante von Caveman oder eine Gegenrede zu Caveman machen? Und das kam dann 2012 raus, im Oktober 2012 mit Nick Breidenbach in der Hauptrolle, also in der einzigen Rolle. Es ist natürlich auch wieder ein Monolog und läuft seitdem, also man kann sagen, auch dann fast 8 Jahre durchgängig auch in vielen deutschen Theatern.
Wie docken denn die beiden Stücke an Caveman an?
Also es wurde so geschrieben, dass die Cavewoman, die da gezeigt wird, Heike ist, also die Frau von Tom, aber zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich vor der Hochzeit. Also es ist der Tag vor der Hochzeit. Und ja, es gab einen Streit. Dieses Mal sind wir in dem Haus der beiden oder in der Wohnung von Heike. Tom ist draußen.
Also
er ist abgehauen.
Das macht er ist abgehauen. Ich dachte, sie hat ihn vor die Tür gesetzt.
Nein, er ist abgehauen. Es ging um die Frage, wer hat denn eigentlich die Hosen an? Okay. Da waren sie nicht derselben Meinung. Und im Rahmen des Stückes kommen dann so einige Anekdoten natürlich aus diesem, wie hat man sich kennengelernt, was ist jetzt gerade der Stand der Dinge in dieser Beziehung, Hochzeitsvorbereitungen sind ein Thema, ist natürlich auch einiges schiefgelaufen, das Publikum besteht aus den Hochzeitsgästen, aber dummerweise aus der B-Liste, die nämlich nicht eingeladen werden sollte. Also was auch wieder so eine schöne offene Situation einfach kreiert, in der natürlich viel Interaktion mit dem Publikum eine Rolle spielt, was sogar bei Cavewoman noch ausgebauter ist als bei Caveman, wo es auch viel Interaktion mit dem Publikum gibt. Bei Cavewoman ist es wirklich noch mehr und das hat halt wieder auch seinen ganz eigenen Reiz, so mit dem Publikum zu spielen.
Und bei Cave Queen?
Bei Cave Queen haben wir wieder die Situation, das ist natürlich bewusst gewählt, dass auch Sven, also der Protagonist in Cave Queen, von seinem Mann Bruno vor die Tür gesetzt wurde, weil an seinem 40. Geburtstag bzw. der Party dazu etwas passiert ist, was ich jetzt nicht verrate, sonst weiß es ja jeder schon, bevor er es gesehen hat. Es gab natürlich wieder einen Streit und nun sitzt Sven nackt hinterm Busch und versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist und sinniert ein bisschen über, was ist an einer schwulen Beziehung eigentlich anders als einer heteronormativen Beziehung, heterosexuellen Beziehung, wie soll ich sagen? Beides.
Verstehe.
Genau, und dieses Stück geht halt tatsächlich viel natürlich auch um das Verhältnis zwischen homosexuellen und heterosexuellen Missverständnissen einfach. Und es ist ein großes Plädoyer für eine Vielheit und dass jeder eigentlich in seiner Eigenheit so akzeptiert werden sollte, wie er ist. Also was man jetzt bei Caveman und Cavewoman ja auch schon hat, es ist ja auch ein Plädoyer für lass uns zusammenleben, aber in unserer Verschiedenheit, ist bei Cave Queen sozusagen nochmal also raus aus dem Gender-Dualismus hin zu wir sind die Menschheit und wir sollten uns gegenseitig akzeptieren in unserer Vielheit.
Und dann gibt es ja noch mehr. Felix, du spielst Tom in Caveman, aber du spielst ja Tom nicht nur in Caveman. Es gab ja, also es gibt noch ein Stück, wo du ebenfalls nochmal Tom bist. Und dann gibt es ein Stück, wo du mal Tom warst.
Ja, genau, das, wo ich auch noch Tom bin, das ist Männerabend. Das ist sozusagen auch eine andere Situation, aber im Prinzip eine Art Weitererzählung, kann man sagen. Und zwar kommt er nach Hause und seine Frau ist weg. So, hat ihn verlassen. So, und dann fängt er an, sich Gedanken darüber zu machen und geht raus in die Welt und trifft verschiedene Personen, die auch nicht klüger sind als er und wo es auch sehr um Klischees geht und es ist auch mit Musik und so und es ist, ich glaube, es ist noch unterhaltsamer in Bezug auf Abwechslung und Nummern, ja, also weil es da einen anderen Schauspieler gibt und man kann dauernd andere Situationen spielen und die Bühne ändert sich auch ein bisschen oder so, sagen wir so, die Orte, an denen sie sich treffen, das heißt, nicht die Einheit von einem Ort ist da so wie bei Caveman. Das heißt, es ist abwechslungsreicher, es ist mehr noch in die Richtung der Unterhaltung. Das andere Stück, das wir leider nicht mehr spielen, das war ein bisschen begrenzter in der Zielgruppe, das war Hi Dad, da wird Tom Vater. Das war auch eine sehr schöne Arbeit, auch mit Esther Schweins. Das hat der Christian Bader zuerst in Hamburg mit der Esther sozusagen entwickelt und dann gab es noch drei andere. Ich war einer davon, der das gespielt hat. Das hat großen Spaß gemacht zu spielen. Und viele schwangere Frauen mit ihren Männern waren da drin. Also junge Paare, die gerade davor standen, Eltern zu werden. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich weiß nicht, wie lange das ging. 3 Jahre. So, das war sozusagen auch noch ein Stück aus dem Bereich. Ja, da hat sich einiges zusammengesammelt im Laufe der...
Deswegen Universum.
Ja, genau, das Cave-Universum. Was wäre denn jetzt, Stefanie, was wäre denn jetzt noch so eine... Wohin könnte sich das denn noch weiterentwickeln, das Cave-Universum? Also jetzt nur mal so, wenn jeder von euch sich jetzt wünschen dürfte, dass es noch ein Cave-Stück gäbe, was wäre dann ein möglicher Protagonist, eine mögliche Protagonistin?
Also tatsächlich wäre es wirklich lustig, den gealterten, also den sehr viel gealterten Tom nochmal wieder zu treffen. Das wird aber in absehbarer Zeit erstmal nicht passieren.
Das könnte ich mir auch sehr lustig vorstellen. Also Caveman im Altersheim mit Erektionsstörung etc. Ja, ich weiß es nicht. Deswegen, also wenn ich das noch 17 Jahre spiele, habe ich noch eine Chance darauf.
Du kannst ja schon mal anfangen, das Stück zu schreiben. Und in 17 Jahren haben wir es dann.
Ja, dann vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen.
Was ist das Verrückteste, was dir während einer Caveman-Vorstellung je passiert ist?
Oh Gott. Während einer Caveman-Vorstellung. Also ich habe viele verrückte Geschichten drumherum, irgendwie auf irgendwelchen Gastspielen, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, aber über die ich nicht reden möchte.
Die Rock'n'Roll-Geschichten.
Was ist das Verrückteste? Gott, die Frage trifft mich.
Unerwartet? Das ist gut.
Unerwartet. Ja, also ich meine, weil das, dann muss ich so in den, muss ich so, ich habe so, ich bin so gedächtnismäßig, Gedächtnis ist nicht meine Stärke. Ich glaube, es gab viele lustige Sachen, aber das ist natürlich bei 1200 Vorstellungen, die ich schon gespielt habe, bei 1200 Vorstellungen verschwimmt das. Es ist, ich weiß, dass irgendwie manchmal, also wenn, ich finde es immer lustig, oder nicht immer, sagen wir so. Was mir Lustiges aufgefallen ist, dass irgendwann Frauen manchmal im Publikum sitzen, die irgendwie keine Luft mehr bekommen. Und dann fragt man sich, warum das ist. Und dann merkt man, das liegt daran, weil die so sich gerade über irgendwas totlachen, was auf der Bühne angefangen hat, aber was dann in ihrem Kopf ist. Und dann möchte man mal wissen, was ist in deren Kopf? Und dann sitzen die neben ihrem Mann und lachen sich tot. Und man denkt so, boah, was, das würde ich jetzt so gerne wissen.
Ah ja, das ist doch aber schon, das ist eine schöne Sache. Jetzt lag das Ganze ja ein paar Monate auch brach. Wann geht's denn wieder los?
Also, wenn alles gut läuft, können wir in Berlin im September wieder spielen. So ist der Plan. Momentan haben wir wirklich seit dem 13. März Spielpause. Wir haben am 14. Juni dann doch die Möglichkeit gehabt, eine Show zu spielen in Stuttgart in einem Autokino. Da hat der Martin Luding sich in die Bresche geschlagen und hat es gewagt. Und tatsächlich hat es auch gut geklappt, weil natürlich diese Situation vor geschlossenen Autotüren, Fenstern, als alleiniger Mensch auf einer Bühne zu stehen und dann auch nur lustig zu sein, wirklich eine große Herausforderung ist.
Wie klatschen die da? Mit Lichthupe?
Auch mit Lichthupe. Und es gibt eine Applaus-App.
Okay.
Die allerdings mit Zeitverzögerung dann beim Schauspieler auf den Monitoren ankommt, wie wir dann rausgekriegt haben, was dann natürlich nochmal eine Irritation ist. Aber es wird eine Folgeveranstaltung geben und da werden dann sozusagen die Erfahrungswerte vom ersten Mal auch verarbeitet. Und ja, das ist eine schöne Gelegenheit gewesen, dass man wenigstens einmal nochmal zeigen konnte jetzt im Sommer, okay, wir sind noch da. Eigentlich sollte im Juli in Berlin mit Christian Bader im Glashaus quasi eine Jubiläums-Caveman-Woche stattfinden, die wir natürlich jetzt abgesagt haben. Also wir werden im September im Glashaus wieder spielen, natürlich mit Abstandsregeln. Das Tolle an Caveman ist natürlich, dass auf der Bühne die Abstandsregel zu 100% einhaltbar ist. Also zwischen dem Schauspieler.
Zwischen Heike und Tom.
Ja.
Ist ja eine Tür dazwischen, ja. Ist da nicht genau. So problematisch.
Ja. Ja, und auch für das Publikum im Glashaus wird es auch so sein, dass durch eine gute Wegeführung, wir haben viel Platz dort, werden wir die Menschen auf weiten Flächen platzieren können, sodass diese ganzen Abstandsregeln und Hygieneregeln wirklich eingehalten werden können. Und da freuen wir uns sehr, dass das klappt. Und Felix ist auch schon ganz freudig.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Auf den 26.09.
Ja, genau. Und also das Hygienekonzept, da muss man keine Sorge haben.
Gut, das heißt, es gibt noch Karten, aber da ja die Plätze wahrscheinlich reduziert sind im Vergleich.
Der 26.09. ist jetzt natürlich ausverkauft, weil wir weniger Leute reinlassen dürfen. Aber für Oktober und November gibt es noch Karten.
Wo kriegt man die Karten denn?
Die gibt es auf www.caveman.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen direkt in Berlin.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass wir da jetzt mal so viel Zeit hatten, um darüber zu reden, um 20 Jahre Caveman zu feiern. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu reden.
Danke vielen dir. Dank dir.
Das war sie, die 13. Episode meines Kulturfritzen-Podcasts. Weiterführende Informationen findet ihr, wie immer, in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich über euer Feedback, eure Weiterempfehlung, positive Bewertungen und Anregungen für Themen, die in einem Kulturpodcast aus Berlin nicht fehlen dürfen. Mein Name ist Marc Lepuna und wir hören uns, wenn ihr wollt, am nächsten Sonntag zu einer neuen Episode. Bis dahin!
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.